Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Speed-Podcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Rapid Talks mit euren Lieblingshosts Thomas und Felix. Und heute mit einem Coach, der eine enorme Erfahrung mit sich bringt. Weltweit für den Sprint als Trainer unterwegs und mit einem geballten Erfahrungsschatz bei uns im Podcast. Freut euch auf die heutige Folge mit Ralf Muschbahani.
The streets of Philadelphia. Felix, what's going on?
Hi Thomas. Ja, nicht viel, nicht viel. Wie du schon richtig sagst, schön an der Ostküste gerade, ne?
I think so, yes.
Das ist wieder diese Kollegen, die in Urlaub fahren und dann Deutsch vergessen, ne?
Oh, ja, genau.
Das ist immer, du kommst dann so, stehst da, dann kommen die alle rein nach einer Woche Urlaub irgendwie auf den Kanaren und dann kommen sie rein mit hier Ola und so. Oh, ja, wir sind ja wieder in Deutschland, habe ich ganz vergessen. Weiß schon gar nicht mehr, wie es geht.
Genau, und da triffst du sofort den Nagel auf dem Kopf. Wir haben heute einen Weltreisenden in Sachen Speed, Sprint und so weiter. Ich meine, du bist ja von Berufswegen Weltreisender. Ich bin ja nur hier immer in dem kleinen Umkreis, ja. Aber heute ja,
du bist der richtige Weltreisende.
Ja.
Hier aus Ohr-Erkenschwick, ja. Ohr-Erkenschwick, hast du das gehört, ja?
Übrigens gab es einen großen Bericht bei uns in der Weltzeitung, Stimmberg-Zeitung, über Leonardo DiCaprio. Und ich glaube, ja, er ist auch schnell.
Der ist ja auch absoluter, wie nennt man das? Eigentlich, es hat ja schon so eine Statue bei euch bekommen eigentlich.
Er hängt in jedem Geschäft, in jeder Eisdiele ist ein Bild von ihm, wie er Eis schlägt, wie er Pommes mit Currywurst isst. Und
bei dir ist so ein Sepia-Schwarz-Weiß-Ding hängt so an der Wand, wo ihr so, weißt du, so Schulter,
yes,
Schulter im Fußballteam steht oder so irgendwie.
Breakdance,
mit so einem Lederball noch damals, so, vor irgendeiner Zeche.
Breakdance hat er damals gemacht, ist aber nur Zweiter geworden, war sauer.
Ja, stimmt. Ja, gut, gegen dich kann man schon mal verlieren.
Genau, Breakdance. Aber zurück zur Sache Sprint. Ich freue mich natürlich, dass alle, die ihr zuhört, wieder natürlich jetzt Fuß gefasst haben. Saison ist mittendrin für einige Mannschaftssportarten, aber die Einzelsportler, jetzt geht's wieder los, Vorbereitung, einige sind auf, weiß ich wo, Kanaren hätte ich beinahe gesagt, Südafrika im Trainingslager.
Yeah, yeah.
Für die Leichtathleten, Wechselfrist, da sagen wir noch gar nicht so viel, aber es sind ja Bomben eingeschlagen, wo die ganzen Sprinter jetzt überall in die Vereine wechseln und hingehen. Meine Güte, aber 30.11. ist Wechselfrist und da wollen wir noch nicht so viel versprechen, aber da tut sich einiges, unheimlicher Bereich für den nächsten Podcast. Aber
auf jeden Fall, ja, ja.
Hast du denn in Philadelphia irgendwas Schnelles gesehen?
Du, hast du mal was von den Rocky Steps gehört?
Von den Rocky Steps, von Rocky habe ich was gehört. Rocky, ja, übrigens, ne? Das ist ja, wir haben so viele Sachen hier, Schnelligkeit, da sind wir bei Tyson, aber du wolltest was von Rocky Steps sagen.
Rocky Steps, da aus dem Film Rocky, ne?
Yes.
Diese legendären Treppen, auf denen er oben steht und jubelt.
Ah.
Philadelphia.
Boah.
Ja.
Kurz innehalten, sich selbst reinfinden.
Wirken lassen.
Boah, wie ich da oben stehe, das habe ich mir mal vorgestellt, dass ich morgens um 4.30 Uhr trainiert habe und trotzdem nicht Olympiasieger wurde.
Ja, dafür standest du auf anderen Bergen, irgendwie auf so einer Zeche, Bergläufe, Treppenläufe morgens um 4.30 Uhr, ist auch okay. Andere
genau,
Steps.
Richtig, ja. Aber cool, Steps of Philadelphia, yes, wo er hochgerannt ist und so weiter. Klasse, toll.
Genau.
Da brauchen wir ein Foto. Ja, super. So, wir gehen rüber jetzt zu dem, man kann sagen, Weltreisenden in Sachen Sprint, wie gerade schon erwähnt. Er hat neben einer sehr fundierten Ausbildung, die er in Deutschland begonnen und abgeschlossen hat, an der Sporthochschule, an der Deutschen Sporthochschule in Köln, Master Degree Sport and Sports Science.
Ja.
Und aber er, wenn man seine Geschichte hört, in Ägypten geboren, dann im Libanon aufgewachsen, musste dann immer Länder wechseln, er wird das gleich noch erzählen, ist dann nach Deutschland gekommen, hat hier die Liebe zum Sport, zum Sprint und er ist eigentlich auch einer der, ich sag mal, Start-up-mäßig selbstständig war und sehr, sehr viele Länder bereist hat, berufswegen. Ja. Also man kann schon sagen, in welchem Land war er nicht, wenn ich das mal so kurz mal aufzähle. Ja, Deutschland, Schweiz und dann natürlich Sambia, Katar, Singapur, Neuseeland, Senegal. Wow. Also man kann...
Das ist schon wirklich weitreisend, ja.
Ja, und auch, was ich gesehen habe, das Auswärtige Amt und hat mit dem Deutschen Olympischen Sportbund natürlich auch zusammengearbeitet in diesem Aufbau. Wurde auch dann weitervermittelt. Der Botschaft habe ich auch gesehen, damals von Sambia hat eine ausdrückliche Empfehlung geschrieben. Wow. Also enorm, auch wie viel Athleten er trainiert hat. Letztendlich von der Ausbildung her Deutsche Sporthochschule Köln, dann Columbia University. Da hat er dort auch nochmal studiert, also mehrsprachig aufgewachsen, kann das auch noch vom Mittleren Osten aktuell auch ganz neue, oder waren es ein aktuelles Projekt auch. Also was er alles gemacht hat und wie viel Erfahrung auch mit anderen Trainern, Lawrence Seagrave, also richtige Größen auch in der Ausbildung damals noch an der Deutschen Sporthochschule Köln, aktuell in seine Trainerlaufbahn, welche Kenntnisse und ich sag mal, da möchte man wirklich sein Telefonbuch mal sehen, welche Namen er da alle drin hat. Also das ist enorm. Und wow. Das ist wie immer, deswegen machen wir das ja auch, Plattform. Es sind so viele, die richtig gute Leute trainiert haben, Sportler, Sportlerinnen, aber letztendlich die Experten kennen diese Namen, aber nach draußen hin kennt ihn keiner oder wenige, sodass wir auch sagen, ja. Auch diese Trainer, Coaches, Damen und Herren, die wollen wir hier eine Plattform bieten. Man kann schon sagen, jetzt hier für das Lebenswerk, aber er hat noch viele, viele Jahre vor sich, toi, 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 sodass er auch noch viel initiieren kann. Also ich weiß nicht, das sind natürlich noch so Anfänge des deutschen Sprints, das wird er auch nochmal erzählen. Salamander Korn Westheim, also da die Top-Mannschaft-Sprinter, die immer ganz, ganz weit vorne war, da war ich auch noch relativ jung. Aber das waren so Idole, wo ich dann aufgeguckt habe, was du gar nicht mehr kennst, also als Verein, so Salamander Korn Westheim. Ich denke mal, das kennst du gar nicht mehr, oder?
Doch, das kenne ich noch. Der Name sagt mir was.
Daraus hat sich natürlich eine Menge entwickelt. Und da habe ich auch Beiträge erst gleichzeitig, wenn man da mal reinschaut, bei der, damals war es ja noch die IAAF als Internationaler Leichtathletikverband, da ist er auch Vortragender, Lehrer, Lecturer und hat dort auch eine Menge gemacht und Schriften auch natürlich herausgebracht. Und da habe ich auch einige gelesen. Da wusste ich, konnte ich das noch gar nicht so mit einbringen, wer das überhaupt ist. Dann wusste ich's. Und auch in der neueren Zeit der Sprinttrainer, die jetzt so an der, ja, ich sag mal, an der Front stehen, da sind auch einige, die eine Menge von ihm mitgenommen haben.
Ja.
Ganz kurz, um das zu vervollständigen. Er ist natürlich selbstständig. Hat mehrere eigene, ja, ich sag mal, Bereiche, Unternehmen auch aufgebaut. Das aktuelle ist Excellence on Track. Ich finde den Namen schon wirklich sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Klingt sehr, sehr nach Premium. Sehr hochwertig, sehr qualitativ gut, weißt du?
Ja, absolut. Also die Lena, die auch beim Speed Summit war, trug Excellence on Track und alle haben sie gefragt, sie unterstützt Ralf in diesem Bereich. Was ist das denn überhaupt? Also der Name ist schon richtig gut.
Ja, mega.
Aber wenn wir jetzt weitergehen, man herausragend, was hat er in den letzten Jahren gemacht? Ich sag da nur zwei Leute, das ist der Schweizer 800-Meter-Läufer André Bucher, Weltmeister damals, der ja eine Bestzeit von 1,42 über 800 Meter stehen hat. Und er war auch, der Ralf Mushbahani war auch im Schweizer Nationalverband tätig, hat dann André Bucher auch mit trainiert, aufgebaut und natürlich ist da Grundschnelligkeit an alle Mittelstreckler, an alle auch Langstreckler. Grundschnelligkeit ist unheimlich wichtig. Ja. Hört da mal rein und bis hin jetzt hier, was wir noch, ich sag mal, akut im Kopf haben, Lukas Jakubczyk, der jetzt selbst Trainer ist, so glaube ich, vielleicht haben wir ja mal die Chance, mit ihm auch mal hier im Podcast zu sprechen, der ihn ja zu den Top-Sprintern geführt hat in Deutschland und auch er ist unter 10 1-0 gesprintet, also eine Menge. Also für mich fantastisch, was er für einen Einblick hat. Hört euch das an. Da kommt gleich im Interview natürlich noch eine Menge mehr vom strategischen Management. Das ist für mich auch immer interessant. Also die Herangehensweise, wie er bestimmte Sachen auch aufbaut. Also ja, sehr, ja, sehr interessant. Ganz anderer Blickwinkel und kann ich nur empfehlen. Herzlich willkommen. Wir sind froh, dass er heute in diesem Podcast ist. Ralf Muschbahani. Herzlich willkommen, Ralf. Ihr habt es schon gehört. Ralf Muschbahani heute bei uns im Podcast. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich noch nie so vorbereitet, noch nie so in die Tiefe gegangen, so eine Person als Coach mit so viel Erfahrung. Deswegen, Ralf, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Eine Ehre, dass du heute bei uns dabei bist natürlich. Und sofort die Eingangsfrage. Dementsprechend, wir sind ja im Speed, im Sprintbereich. Ralf, was fasziniert dich an dem Thema Schnelligkeit, Schnelligkeit im Sport?
Dass alles in Sekunden vorbei sein kann. Und diese Herausforderung ist das, was mich einfach immer fasziniert hat, ne? Dass eben ein Fehler sich massiv auswirken kann und ich mir eigentlich keine Fehler erlauben darf und kann aufgrund der Kürze der Disziplin einfach. Und aber so bin ich gestrickt eigentlich, ne? Je komplizierter und je schwieriger und je unwahrscheinlicher irgendetwas ist, je mehr interessiert mich das.
Absolut. Also es gab schon mehrere Berührungspunkte von mir zu dir. Ich habe mehrere Schriften gelesen, die du ja auch, wir hatten das in der Vorstellung auch schon gesagt, im Weltverband eingereicht hast, beziehungsweise Vorträge gemacht hast, enorm. Auch dein Werdegang. Zwei wichtige Punkte, da kommen wir auch nochmal im Laufe des Podcasts dazu, sehr, sehr interessant. 2018 hast du einen Vortrag gehalten, das war auch ein Video-Vortrag, beziehungsweise ein digitaler Vortrag, Improving Acceleration Using Data. Und das war sehr faszinierend, weil bestimmte Punkte dort rauskamen, wo überhaupt der Stand ist, ja, wo du überhaupt anfängst. Für mich unheimlich interessant, da erinnere ich mich immer noch dran. Und da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber sagst du, diese Mischung aus tatsächlichen Werten, also diese Data und natürlich die Erfahrung, das Auge des Trainers, wo würdest du den Schwerpunkt setzen?
Auch in der heutigen Zeit würde ich nirgendwo. Den Schwerpunkt bleibt natürlich immer das Auge des Trainers letztendlich, weil er mit dem Auge dann auch wieder Daten umsetzt, weil er dann weiß, was geschehen ist und kann dann wiederum in seinem Denkprozess auf irgendwas zurückgreifen und dann wesentlich schneller zu einem Schluss kommen. Das ist das, was wir vor 30, 40 Jahren ja gar nicht hatten, als ich noch studiert habe. Gab es das alles noch nicht und so war nicht die Technologie, die war noch gar nicht so weit, um das alles in Sekundenschnelle zu liefern und da musste man das Auge verbessern. Allerdings bleibt für mich immer noch der Trainer das Hauptaugenmerk und die Wissenschaft oder Daten sind der unterstützende Faktor, ne? Also wie ich es gerade gesagt habe eingangs, das heißt also, Sachen, die ich sehe und wenn ich dann die richtige Verbindung herstelle, kann ich viel schneller zu einem wahrscheinlich richtigen Ergebnis kommen, als wenn ich nur aus dem reinen Bauchgefühl arbeiten muss, ne? Weil ich eben diese Referenz nicht habe oder umgekehrt. Es kann nicht sein, dass die Wissenschaft mir was vorschreibt und die weiß letztendlich nicht, mit wem ich trainiere und was ich mache und im Detail, das geht auch nicht. Also insofern bleibt der Trainer sein Auge immer das Hauptaugenmerk und das wird dann eben unterstützt mit der Technologie, mit Daten, mit was auch immer man dann sich dazu Hilfe holt.
Absolut. Für mich ist natürlich auch immer interessant und das wollen wir auch. Wir wollen eine Plattform bieten für die Trainer, deren Lebenswerk, deren Geschichte, die Story, die dahinter steht, der Erfahrung, weil wir sehen es immer wieder. Enorme Erfahrung, Erfolg etc. ist dort, aber man kennt die Person gar nicht. Klar, dass viele sagen, ah, ich will mich gar nicht nach vorne drängen und so weiter. Die Sportler, Sportlerinnen, die Athleten sollen vorne sein, aber ich möchte das gar nicht. Und wir wollen das trotzdem, ich sag mal, ein bisschen mehr nach vorne bringen, damit A, die Akzeptanz da auch ist, damit man das nach vorne bringt, aber B auch, damit neue Generationen auch sagen, das ist wirklich interessant. Und dieses Standing für den Beruf des Coaches in jeglicher Sportart noch mehr schärfen und gerade in den Sportarten, wo es nicht so bekannt ist. Und für mich faszinierend, du hast natürlich, ich sag mal, ein Leben, was unheimlich geprägt ist von einer Internationalität. Also du bist in Ägypten geboren, wenn ich es richtig gelesen habe, und aufgewachsen auch unter anderem im Libanon.
Ja, man hat mir es in die Wiege gelegt. Mein Werdegang hat mir wahrscheinlich schon früh vorgegeben, ohne dass ich es wusste. Ich bin in Ägypten geboren. Meine Eltern waren damals in Ägypten und aufgrund von der politischen Veränderung, als man den König gestürzt hat, hat man alle Ausländer rausgeschmissen, also mussten wir weg. Und dann hat mein Vater wieder ein Angebot gekriegt, in den Libanon zu gehen. Und insofern hat mich diese Phase, dieses Aufwachsen in dieser Region hat mit Sicherheit sehr stark hat meine Persönlichkeit sehr stark geprägt. Ich sage immer, allein schon die Tatsache, dass man eben zum Beispiel auf deutschen Auslandsschulen aufwächst, was ganz, ganz, ganz anders ist, als wenn man hier auf einer ganz normalen Schule geht. Also das ist schon da. Und einfach zu dem Zeitpunkt war diese Region, hat sich alles abgespielt. Das war das tatsächlich das Paris des Nahen Ostens. Das war der Schmelzpunkt zwischen Okzident und eben der westlichen Welt. Das hat sehr, sehr stark geprägt. Und auch meine ganzen Schulkameraden, mit denen ich da, wie gesagt, das Privileg hatte, 6 oder 8 Jahre lang zu verbringen an dieser deutschen Auslandsschule, egal ob Deutsche, und es waren ja auch sehr viel Einheimische da, ne? Das war Prestige, deutsche Auslandsschulen waren ja ein Prestige. Wir sind immer noch in Verbindung, das ist sehr erstaunlich, trotz dieser vielen Jahre und trotz dieser ganzen, jeder ist ja gegangen, ne? Also jedes Jahr hat sich ja der Klassenverband neu formiert, weil einfach Kommen und Gehen normal war. Auch das hat mich geprägt, ohne Zweifel. Und das einfach... diese Offenheit, ne, mit der man einfach gewisse Sachen dann dadurch angeht und nicht so sehr oder andere Sachen in den Vordergrund stellt, ne, als das, sage ich mal, als wenn jemand in so einem ganz normalen Klassenverbund, was weiß ich, zuerst vielleicht 4 Jahre und dann wieder nochmal 8 Jahre, ist was ganz anders, als wenn man da ständig immer wieder sich neu und diese Freundschaften sind prägend für mich gewesen und sind bis heute noch, wie gesagt, da habe ich bis heute noch Verbindungen mit diesen Ehemaligen und wir waren alle sehr gerne in dieser Zeit da. Das, was wir damals dort machen durften und konnten, sage ich, ist gut, dass es da noch nicht Social Media gab, dann weiß keiner den ganzen Mist, den wir da veranstaltet haben. Da gibt es keinen Beweis dafür, aber das hat uns geprägt. Ne? Das hat eine Jugend, die so offener, glaube ich, nirgendwo hätte erfolgen können.
Ja, absolut spannend. Das ist natürlich eine Erfahrung, die sehr, sehr, sehr wenige haben. Also gerade jetzt diese Anfangsphasen, die du dann auch genutzt hast, um dann deine internationale Karriere weiter aufzubauen, das ist natürlich eine Basis, die wenige haben, auch von der Sprache her, dass du natürlich dort auch mehrere Sprachen kennengelernt hast, selbst sprichst, das ist natürlich dann schon eine sehr gute Basis, die man auch nutzen kann. Dann bist du nach Deutschland gekommen und hast deine Ausbildung und den Abschluss an der Deutschen Sporthochschule in Köln dann getätigt mit mehreren Studien etc. Ich glaube, das ist richtig.
Ja, also das, wie gesagt, das hängt alles vermutlich mit diesem Lebenslauf oder Werdegang einfach zusammen. Ne? Für uns war die Welt immer zu klein. Also, ne? Also und daher so war für mich klar, dass als ich dann Abitur hier in Deutschland gemacht habe, aufgrund der Bürgerkriegsjahre, deswegen mussten wir ja wieder gehen, und das dann gemacht habe, war klar, dass ich eigentlich nur etwas studieren kann, egal was es ist jetzt fachlich, was international mir die Türen öffnet, weil ich bin, meine Mutter kommt aus einem ganz kleinen Ort im Südbadischen. Das war mir klar, dass das zwar super ist und schön ist, aber dass mir sicher nicht die Ende der Geschichte ist, ne? Oder meiner Geschichte ist. Und irgendwann war mir auch dann Baden-Württemberg zu klein und dann, klar, wie gesagt, dann habe ich in Köln studiert und dann war mir klar, dass ich ein Diplom brauche oder eine Ausbildung brauche, die mir einfach die Türen öffnet, international. Und das hat damals die Sporthochschule, weil das einzige Diplom, was international anerkannt ist. Und zumal noch in einem Bereich Diplomsport, wir haben ja in die Arbeitslosigkeit studiert, da konnte in den 70er Jahren noch keiner was mit anfangen. Und wir haben Top-Dozenten gehabt, also auf das... dieses Privileg und das ist mit Sicherheit einzigartig, dass ich das machen konnte und durfte. Das haben ja, wer studiert Sport, wenn er weiß, dass er eigentlich arbeitslos ist. Ne? Aber auch das wiederum, diese Entscheidung getroffen zu haben, und dann von meinen Eltern zu unterstützen. Mein Vater hat immer gesagt, Mensch, willst du nicht irgendwas studieren, wo du mal Geld verdienen kannst? Mit Sport kannst du auch kein Geld verdienen. Aber ich sage immer, er ist leider früh gestorben, hat eigentlich nicht gesehen, was ich draus gemacht habe. Und ja, also wie gesagt, und das hat geprägt, weil ich mich dann auch jeden Tag neu erfinden musste. Also nach meinem Diplom war klar, was mache ich jetzt? Ne? Mir war klar, ich werde nicht in den Schuldienst gehen. Das war für mich eine ganz klare Sache, sonst hätte ich nicht Diplom studiert.
Ja.
Und aber was machen? Ne? Und dadurch ist auch dann wieder in meinem Kopf sozusagen dieser Weg vorwärts wieder. Man muss sich jeden Tag neu erfinden, ne? Um irgendwie weiterzukommen.
Absolut, und das hast du natürlich mit Bravour gemacht. Du, wenn man das so sieht, welche Länder, Senegal, Katar, Singapur, Neuseeland, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, Libanon natürlich, und ich bin sicher, dass ich einige Länder da noch nicht aufgezählt habe. Aber nochmal zurück zum Anfang hier, dann warst du in Deutschland und da gab es natürlich so eine Verbindung. Du bist mit einer der jüngsten damals Nationaltrainer in Deutschland gewesen und da gab es eine Beziehung zu Salamander Korn Westheim. Die jungen Leute kennen das vielleicht gar nicht mehr als Leichtathletikverein, aber damals ja mit der Verein, der gerade im Sprint sehr, sehr weit vorne war. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, es war eine Hochburg eigentlich. Das ist
genau.
Ja, das hat also, wie gesagt, mir war klar, und auch mein Studium habe ich ja so gestaltet, ich habe ja damals noch, also wie gesagt, viele kennen das gar nicht, die wahrscheinlich jetzt an der Sporthochschule studieren, weil das eine völlig andere, völlig neue Studienordnung ist. Damals haben wir noch nach der eigentlichen, ne, nach der ursprünglichen, also die Sporthochschule wurde ja nach dem Mauerbau, wurde sie ja erst ist erst entstanden als Pendant zu Leipzig, weil wir ja keine Sporthochschule mehr hatten, ne? Also keine und so ist Köln entstanden und wir mussten oder laut Studienordnung ein Hauptfach oder ein Schwerpunktfach, wie das glaube ich irgendwann mal hieß, und ein Nebenfach. Und ich habe 5 Hauptfächer und 5 Nebenfächer, weil ich mir genau gewusst habe, dass ich mit der Leichtathletik zuerst mal wahrscheinlich gar kein Geld verdienen kann. Und somit habe ich dann, also so hat das eigentlich angefangen, dass ich mit irgendetwas an Geld versucht habe, Geld zu verdienen, um nachher tatsächlich in der Leichtathletik Trainer sein zu können. Und so hat dann auch, ich habe relativ schnell Erfolg gehabt, warum auch immer. Ne? Und dann ist man auf mich zugekommen. Ich hatte eigentlich nur da in Baden, im Verband, hatte ich die mit der Lehre, hatte ich noch, habe ich da schon immer mitgewirkt und habe dann als Verbandstrainer da mitgewirkt und vermutlich, weil ich wahrscheinlich relativ bald Erfolg hatte, hat man sich an mich gewendet und damals war sogar, den werden wir schon noch einige noch kennen, der Rüdiger Harzen an mich gewandt, der war damals schon Bundestrainer wandte sich an mich und sagte, hast du keine Lust? Habe ich gesagt, auf was soll ich denn Lust haben? Ja, wir suchen noch einen Bundestrainer. Sag ich, Bundestrainer? Sag ich, was soll ich Bundestrainer? Ich bin erst 25 Jahre. Da hat er gesagt, ja, wir brauchen. Und habe ich gedacht, na gut, viel falsch kann nicht gehen. Im schlimmsten Fall muss ich dann halt irgendwann mal Eintrittskarten beim Fußballverein verkaufen, wenn es nichts wird. Aber so hat das angefangen. Und dadurch habe ich dann den Herbert Chingon abgelöst, der bis dahin jüngster Bundestrainer war. So hat es angefangen. Also so ist es dann zumindest ein Stück weitergegangen, so rum gesagt. Nicht angefangen, aber ein Stück weitergegangen.
Ja, enorm. Und du hattest es dann angesprochen, Salamander Korn Westheim, ja die Sprint-Hochburg damals. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch ein paar Namen von den Top-Sprintern dort, das war ja auch eine Staffel-Hochburg. Da war ich natürlich noch sehr klein, aber ich kann mich noch dran erinnern. Hattest du da auch ein paar Namen, die du so da trainiert hast?
Ja, gut. Und wie gesagt, mit diesem Erfolg kam dann auch natürlich, ich hatte ja damals schon den Peter Klein und ich hatte damals den Klaus Just und ich hatte damals, jetzt muss ich mal ein bisschen schwer überlegen, die kamen dann nachher, als ich dann nach Korn Westheim kam, aber so ist eigentlich Korn Westheim auf mich zugekommen, als 88 dann offensichtlich sie einen hauptamtlichen Trainer haben wollten, einen hauptamtlichen Cheftrainer haben wollten, weil ja wohl die Stadt da die Gelder zur Verfügung gestellt haben, haben sie mich gefragt. Das ist vielleicht auch eine interessante Notiz, sage ich mal, meines Lebenslaufs und meiner Person. Ich habe mich ja noch nie um eine Stelle beworben. Ich habe sie immer angeboten gekriegt. Also wenn ich mich heute, glaube ich, bewerben würde, wüsste ich noch nicht mal, was ich da reinschreiben muss, ne, weil ich das noch nie gemacht habe. Das zeigt aber auch wiederum, wer ich bin sozusagen. Ne? Ich habe also immer an mich und immer an die Sache und mir war eigentlich alles andere war mir nicht so wichtig. Ja, und dann kam ich nach Korn Westheim und Ja, klar, das war natürlich eine super Sache. Ich war einer der wenigen Westtrainer, die eine hauptamtliche Cheftrainerstelle hatten, neben Leverkusen, Wattenscheid, Quelle Fürth damals noch. Und Staffel war Pflicht, ne? Also wir mussten auf den Medaillenränge landen und wenn es irgendwie nicht anders zu vermeiden, oder wie gesagt, wir mussten, wenn es geht, auch gewinnen und wenn es nicht zu vermeiden ging, aber auf jeden Fall noch die Medaille gewinnen. Das war natürlich faszinierend, das war eine Herausforderung, wie ich gesagt habe, die, da wächst man dann rein oder zumindest hofft man damals, dass man rein wächst und so bin ich dann halt von ein paar Jahren, die ich mir gedacht habe, ja, bis den Konversen, bin ich dann letztendlich dann 10 Jahre da geblieben als Cheftrainer, bis ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe. Ich habe den Eindruck, habe ich gehört zum Inventar und dann habe ich gesagt, jetzt musst du wieder was ändern. Das kann nicht sein.
Ja.
Ja, und Konversen war dann wieder mit Peter Klein, mit Zügel. Wir haben damals in der Zeit, in der ich dann auch Bundestrainer war und der Heinz Süsselmann in Wattenscheid war dann auch Bundestrainer Sprint und Adalbert Rosbach, der ja auch noch bis in Anführungsstriche vor kurzem ja noch auch für den Sprint zuständig war. Wir haben dann im Prinzip letztendlich aus 2, maximal 3 Vereinen kamen die ganzen Sprinter her. Ne? Also Convestheim, ja. Wattenscheid, Leverkusen, das war so dieses Dreiergespann, was fast den gesamten Kader gebildet hat. Ne? Und dann, wenn das nicht falsch verstanden wird, verirrte sich dann mal einer oder andere, der noch dazugestoßen ist aus irgendwoher. Aber im Prinzip war der Sprint mit Wattenscheid, Leverkusen und Convestheim definiert in Deutschland, ne? Und war auch sehr erfolgreich zwischen 84 und bis ich gegangen bin, 96. Das ist einige Jahre gegangen, bis die wieder aufgeholt hatten, was wir damals erreicht haben. Ne? Egal, ob es Finalsplätze waren bei den Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter und so fort. Ne?
Absolut. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, Konzentration auf bestimmte Standorte, die Besten dort zusammenzubringen, Coaches und Athleten, Athletinnen, ist natürlich immer eine Maßnahme, die erfolgs, ich sag mal, orientiert ist. Und vielleicht ist das natürlich auch wieder, wo man schauen sollte, wo entstehen diese Teams, ist natürlich jetzt aktuell auch wieder. Aber ihr hattet natürlich da eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, auf jeden Fall.
Ja gut, man kann das vielleicht nicht so pauschal sagen, aber was man halt, was damals war und zu was man mit Sicherheit jetzt in irgendeiner Form wiederfinden muss, ist, dass die Rahmenbedingungen halt gestimmt haben, ne? Um ja. eben Leistungssport, um Leistung zu bringen. Wir waren autark als Salamander Convestheim. Ich habe mit dem Präsidenten, dem Dr. Sturm, der ja auch vor mittlerweile fast ein Jahrzehnt gestorben ist, habe ich eigentlich die Geschicke bestimmt, mitbestimmt. Ich vom Technischen, er vom mehr, ne, Finanziellen, als Präsident, als und so weiter. Und uns hat keiner reingeredet. Das macht natürlich sehr, sehr, sehr viel aus. Da waren nicht 1000 Leute, die dann immer jeder was wollte. Im Prinzip, wir waren vielleicht, ich glaube, 4 oder 5 Großvereine in Deutschland. Wir hatten so viel, so eine Stimme zusammen, eine Stimme gegen, was weiß ich, wie viele andere Vereine. Das heißt also, wir waren genauso stark in Entscheidungen. Aber weil wir Leistung gebracht haben, weil Leistung da war, war das einfach. Ne? Wenn man auf uns verzichtet hätte, dann, ja, dann war ja nicht mehr viel. Also insofern, deswegen sage ich so, pauschal kann man das vielleicht nicht sagen, aber mit Sicherheit es sind Rahmenbedingungen. Der Sport ist in Deutschland über einen Verein definiert, das ist so geschichtlich. Das muss man vielleicht wieder stärker in den Vordergrund bringen. Ne? Wir sind keine Nation oder kein, der über zentral irgendwas regiert wird, sondern Unterstützung muss das sein, aber es darf nicht sich einmischen. Also der Verein bleibt letztendlich und das müssen wir eigentlich wieder hinkriegen und ich glaube, dann werden wir auch wieder erfolgreich. Wir haben enorm viel Talente. Ne?
Absolut. Vielleicht auch zwischen mal jetzt hier zum richtigen Zeitpunkt angebracht. Wie siehst du denn die Tendenz, dass man international, ich sag mal, mehrere, das sind ja gar keine Vereine mehr, sondern das sind durch Sponsoren gesteuerte Trainingsgruppen, die dort immer mehr entstehen, vielleicht auch Werksteams, wenn man das mal so sagen kann, von großen Sportartikelhersteller. Ist das die Zukunft, wo man dort etwas, wo man viel mehr Geld zur Verfügung hat, um das zu bewerkstelligen? Weil das ist ja ähnlich, da redet keiner rein. Die haben ein Budget, die machen das und von außen gesehen, Erfolg gibt denen recht.
Ja gut, das hat es ja früher auch gegeben. Ne? Werksteam, Bert Sumser, der damals aus Augsburg nach Leverkusen kam als erster Cheftrainer, der hat ja diesen Werksathleten kreiert. Das kam mit seiner Idee. Danach ist, wir waren Salamander Con Westheim. Wir waren eben auch finanziell völlig autark. Wir haben, das war ja schon kein Sponsor mehr, sondern es war ein Mäzen. Ne, Salamander hat uns ja nicht gebraucht, sondern Salamander kannte jeder. Aber die haben das als Verpflichtung gesehen, eben sich da eben auf diesem, ich sag, würde das mal so, weil ich jetzt nichts Besseres habe, so in diesem Sozialbereich dann halt zu engagieren, ne? Und dann eben dann diesen Sport dann halt zu unterstützen. So war es dann auch mit Quelle Fürth, was ja dann irgendwann mal nicht mehr war. Aber so, ne, Wattenscheid mit dem Steinmann, ne, als Konfektionär. Also wie gesagt, das hat es ja damals schon gegeben, das ist ja nichts Neues. Was sich verändert hat, ist, dass die Landschaft sich, dieses Professionelle halt stärker in den Vordergrund gekommen ist. Das heißt also, dass jetzt halt Gelder die Konkurrenz ist dichter geworden. Die Welt hat sich weiterentwickelt, ist eher zusammengerückt. Die Leistung wird immer höher geschraubt und dann müssen sich halt Rahmenbedingungen verändern. Und da können wir halt nicht mit einem sehr einfachen Amateur denken, was seine Berechtigung hat. Nicht, dass man mich falsch versteht. Aber damit können wir halt keinen Leistungssport mehr machen. Das heißt also, es müssen wieder irgendwoher Strukturen, die dann diese Rahmenbedingungen auch dann finanzieren natürlich. Ne? Und dass das halt, dass das andere Summen sind als damals. Aber die waren damals genauso schwierig wie heute. Das ist ja kein Unterschied. Es ist nur, wie gesagt, die Welt hat sich weiterentwickelt. Es hat sich etwas halt anders verschoben, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und mit Sicherheit kann eben auch ein Verein, wir werden diesen Weg gehen müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen, diese Mischung zwischen sogenannten Akademien oder zwischen Firmen, wie du es gerade selber genannt hast, so Art Werkfirmen. Wir müssen, es bleibt ja Verein, letztendlich bleibt es Verein, aber er muss sich professionalisieren. Er muss also den Leistungssport von diesem Breiten- und Freizeitsport trennen irgendwann, ohne dass sie sich gegenseitig benachteiligen. Ne? Ganz klar, ich brauche natürlich die Unterstützung. Ne? Wenn ich Olympische Spiele ausführe, wenn die Bevölkerung nicht will, dann finden sie nicht statt. Das haben wir ja schon zweimal erlebt. Ne?
Ja.
Und so geht es ja mit dem Leistungssport auch. Ne? Also im Prinzip brauche ich natürlich den Freizeit- und Breitsport, der die Stütze ist sozusagen, der das ja unterstützt und vielleicht sogar stolz hat, dass man so gute Athleten hat, die bei deutschen Meisterschaften, die bei Europameisterschaften, nachher, wenn man noch höher geht, bei Welt- und bei Olympischen Spielen, präsent sind und sagen, der kommt bei mir aus dem Verein, der kommt bei mir aus dem Dorf, mit dem bin ich in die Schule gegangen und, was man so noch alles mit verbindet. Aber der Leistungssport lässt sich halt nicht mehr so realisieren, wie es noch vor 20, 30, 40 50, leider kann ich so weit zurückgucken, machen. Und dann muss man halt eben neue Wege gehen. Man mag sie mögen oder nicht mögen, aber wie du selber gesagt hast, man sieht, wenn man diese Strukturen professionalisiert, dann kommt auch Leistung. Ne? Und dann ist es eine Entscheidung, die man treffen muss. Will man oder will man nicht? Es ist weder gut, es geht gar nicht nur gut oder schlecht, sondern wenn man sagt, wenn man Leistung will, muss man bereit sein, etwas angepasster zu machen, zu strukturieren. Wenn man sie nicht will, ja gut, dann ist okay, aber dann darf man die Leistung nicht fordern.
Absolut, und das ist ein spannendes Feld, dass wir da in die Tiefe gehen, da kann man viel sagen, gerade jetzt mal, deswegen machen wir das ja auch. Also diese Plattform für die ganzen Coaches, gerade die nicht im Rampenlicht stehen und gerade Leichtathletik. Also ich glaube, da ist ein Prozentsatz von 90%, die das alles ehrenamtlich machen. Und ehrenamtlich heißt dann fast das Notwendigste oder überhaupt gar keine Aufwandsentschädigung bekommen. Und damit wird die gesamte Leichtathletik ja das Fundament gesteuert und aufgebaut. Aber so diese Kopplung aus dem Profisport mit allem drum und dran, also wo man wirklich sagen kann, da sind Gelder da, außerhalb der typischen staatlichen Versorgung, Bundeswehr, was enorm ist. Also ohne die Polizei, Bundeswehr, Bundespolizei würde es dann noch mal schlechter aussehen. Da so vielleicht mal auch mal neu zu denken, das ist so der Punkt und unheimlich spannend, wenn du das sagst, das gab es früher schon und jetzt muss man es vielleicht ein bisschen neu wieder übersetzen, was man machen kann. Und auch den Erfahrungsschatz jetzt hier, ich bin mir sicher, dass du einer der erfolgreichsten, erfahrensten Trainer überhaupt in Deutschland bist.
Aber das ehrt mich, danke.
Wer kennt diese super Trainer? Wenige, so nach dem Motto. Und da müssen wir was tun, um das natürlich auch nach vorne zu bringen. Wenn wir nochmal zu deiner Person kommen, also was auch da, wenn man den Lebensweg sieht und auch die Erfahrung, die bestätigte Erfahrung. Es gibt ja einschlägige Internet, ich sag mal, Dienstleister, die auch dort das auch definieren. Und wenn ich da so sehe, dass viele Sachen, die du gemacht hast, dann auch kommen, also sowas habe ich selten gelesen, Botschafter gesagt haben, hier Sambia, er war dort und hat exzellente Arbeit geleistet. Dort waren auch Sprinter, die weit unter 10 dann gesprintet sind, enorm. Auch spannend, wenn wir in die Länder gehen, aber dann warst du auch noch in der Schweiz, so wie ich es gelesen habe.
Ja, klar. Also wie gesagt, ich war ja in, es ist einfacher zu sagen, in welchen Ländern ich nicht war, als in denen ich war.
Das ja, genau.
Kriege ich nicht mehr ganz zusammen alle. Das kommt ja immer dann wieder mit irgendwelchen, wenn irgendwelche Fragen oder irgendwelche zufällige Gespräche kommen und dann, ah ja, stimmt. Ja, klar, ja. Da war ich auch. Ja, nee, also zur Schweiz, das war eigentlich ganz einfach. Ich war ja damals noch mit einem Wiederaufbauprojekt im Libanon für das Auswärtige Amt und für den NOK, DUSB, da ist ja die Umstellung passiert. Und da habe ich ja die Strukturen wieder aufgebaut und da habe ich dann durch Zufall habe ich in Sydney auf der Tribüne gesessen und dann, weil ich, wie gesagt, ich glaube, ohne jetzt vielleicht, ich hoffe nicht arrogant rüberzukommen, aber mein internationales Netzwerk ist enorm und es ist vor allem ein sehr lebendiges. Also ich kenne tatsächlich jeden, der da ist. Ich habe sie nicht nur im Telefonbuch, sondern die kenne ich. Wenn ich die anrufe, dann antworten die auch. Ne? Da saß ich mit dem damaligen Leistungssportdirektor und da lief gerade der 800-Meter-Lauf und der André Bucher war damals Weltranglisten-Erster und macht einen kapitalen Fehler im Halbfinale und lässt sich vom Nils Schumann, der dann Olympiasieger wurde, über die Strecke schlagen. Und dann sage ich zum Leistungssportdirektor, das hätte er nicht machen dürfen. Als Weltranglisten-Erste darf ich mich in einem Halbfinale nicht schlagen lassen. Der hatte 30, 40, 50 Meter, glaube ich, Vorsprung auf die Zielgerade kommend. Und dann ist er halt ausgetrudelt und der Nils Schumann, der ich glaube ich noch nicht mal in der besten Verfassung seines Lebens war, hat das geschnallt und ist gerannt und hat ihn auf der Ziellinie noch abgefangen. Da habe ich gesagt, der gewinnt morgen nicht. Da sagt er mir, doch, du wirst sehen. So, naja, ich hoffe, ich liege falsch. Mhm. Ich lag richtig, er hat noch nicht mal eine Medaille gewonnen, wurde Fünfter. Und diese Geschichte hat er dann dem André erzählt. Und dann kam der André zu mir und hat gesagt, kann ich kurz mit dir sprechen? Ich habe gesagt, oh Gottes Willen. Oh, jo, jetzt hat er dem erzählt, was ich da gesagt habe. Der nimmt mich jetzt auseinander. Mhm. Aber dann kam genau das Gegenteil. Sagt er, du, das hat ist interessant. Weil genau das hat mich beschäftigt. Und ich glaube, deswegen habe ich verloren. Und ich habe gehört, du kommst in die Schweiz. Und so kam dann die ganze Verbindung in die Schweiz. Und war wieder eine neue Herausforderung. Die wollten Stützpunkte, von denen sie heute profitieren und ihren ganzen Erfolg erbringen. Die habe ich ja damals mit aufgebaut, dass ich auch dann zum Beispiel Teile der Schweiz wieder zusammengeführt haben, die eigentlich nicht miteinander konnten. Die meisten, die heute in der Nationalmannschaft sind, kommen aus der französisch sprechenden Schweiz, die mit der deutsch sprechenden nichts zu tun haben wollte. Das kam wiederum mir zugute, dass ich Französisch konnte und damit den Zugang viel sich einfacher hatte als ein Deutscher, der versucht, Französisch zu reden und dann noch wahrscheinlich mit Fehler behaftet. und so habe ich da mitgeholfen, die Stützpunkte aufzubauen. So kam ich in die Schweiz und nach eben, wie gesagt, nach diesen 3-4 Jahren, als es die Arbeit getan war, bin ich auch wieder gegangen, weil war ja die Arbeit getan. Ne?
Ja.
Und so bin ich in die Schweiz gekommen und habe dann auch dadurch den André Bucher betreut und der wurde ja dann im Jahr drauf dann Weltmeister, ne? In 2001 und lief vor allem senkte seine Bestzeit um fast eine Sekunde auf diese 1,42. Also wie gesagt, das war eine sehr prägende, eine sehr interessante Zeit auch und vor allem auch wieder herausfordernd, ne? Weil man sich wieder mit einer Aufgabe beschäftigen durfte und konnte, die für viele wohl nicht so selbstverständlich war.
Absolut. Und wenn man dann nochmal hat, das ist natürlich bekannt, André Bucher und dann 1,42, also alle, jeder braucht Schnelligkeit und gerade diese 800 Meter, das ist natürlich enorm, was da passiert ist und das kennt man natürlich noch. Und Nils Schumann, damals in der Jugend, hat man schon gesehen, dass er auch eine sehr, sehr hohe Grundschnelligkeit hatte. Wir hatten einen damals auch in Dortmund wir haben ihn immer Dirty genannt, der war schon schnell, aber Nils Schumann war tatsächlich noch schneller und die Zeit mit André Bucher. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Ja,
ja, also vielleicht das und das ergänzend, weil du es auf die Schnelligkeit ansprichst. Das ist ja das, was ich habe gesehen, er ist technisch schlecht, er läuft technisch schlecht, obwohl er 1,43er damals schon lief und 1,44er. Da habe ich gesagt, wer mit dem Aufwand 1,43 läuft, der muss 1,42 laufen können, wenn er ein bisschen effektiver und effizienter läuft. Das kann oder energiesparender läuft, sage ich jetzt einfach mal. Und da haben wir sehr viel eben an der Lauftechnik, an der Schnelligkeit gearbeitet. Er lief tatsächlich in dem Jahr, in dem er die 1,42 lief, höre und staune, unter 21,50, über 200 Meter, ne?
Wow.
Und lief dann eben auch diese 45 über 400. Und das war natürlich die Grundlage, den Puffer gehabt, um nachher eben auch 49, maximal 50 die erste Runde anzugehen und obendrauf dann gerade noch mal mit knapp 2 Sekunden dann halt die zweite Runde zu laufen. Ne? Weil einfach, das war energiesparend, das war nicht rausgequetscht, sondern, und damit eben kommt wieder diese Bedeutung der Schnelligkeit. Ich glaube auch, dass das... da hat sich auch dann in den Jahren hat sich auch vieles getan, dass eben, ich bin immer noch der Meinung, dass die Schnelligkeit die Grundlage für die Ausdauer ist, und es nicht nur die Kilometer sind. Wenn man kann jetzt bis in den Marathonbereich reingehen, ne? Die Leute, die was weiß ich, 2,50 auf die Kilometer laufen, wie der Eliud und dann eben dadurch zwar in einem künstlichen, in einem Laborlauf zwar unter 2 Stunden läuft, aber wenn man sich das mal vorstellt, der kann ja keine Bestzeit von 2,40 auf den Kilometer haben. Das geht ja gar nicht. Das könnte keine 42 Mal hintereinander rennen. Also er muss irgendwo, Gebrselassie hat es bewiesen, der konnte ja 45er Zeiten über 400 laufen, der konnte eine 1,44 über 800 laufen, der konnte unter 3,30 1500 laufen, der konnte unter 12,40 5000 laufen. Also jetzt kann man weiter gehen. Und deswegen war er damals eben auch bis auf den Marathon dann tatsächlich Weltspitze, ne? Und eben zu dieser Ikone, die er dann geworden ist. Also die Schnelligkeit ist immer eine ganz entscheidende Grundlage, meine ich jedenfalls. Und die Lauftechnik, die dann damit natürlich um auf meinen Anfangskommentar zu kommen, ist, das ist ja dann eben genau diese Herausforderung zu sagen, wenn ich da Fehler mache, die schleppe ich durch und beim Sprint ist es eben in Bruchteilen von Sekunden halt rum, dann habe ich das Ergebnis. Bei den anderen geht es vielleicht ein bisschen länger, aber je mehr ich da unnötigerweise Energie verschwende, desto unwahrscheinlicher wird es halt, dass ich da eine vernünftige Leistung auf die Bahn kriege. Ne?
Ja, absolut. Also unheimlich wichtige Grundlage und auch wie du das jetzt erläutert hast, das ist natürlich die Basis für alle anderen, ich sag mal, darauf folgenden Zeiten, die auch in Mittelstrecken oder du hast ja gesagt, bis zum Marathon hin entscheidend sind, auch unter Präventionsgedanken, denke ich mal.
Ja.
Je besser die Lauftechnik ist, desto weniger, ich sag mal, unnatürliche Bewegungen habe ich, die ich ausgleichen muss, desto weniger verletzungsanfällig eventuell bin ich, etc. Das zieht sich ja durch.
Ja, absolut.
Wenn man weitergeht, dann kamst du Richtung, dazwischen waren natürlich noch viele Sachen, aber ich will einen Punkt nochmal rausnehmen, was so noch relativ frisch ist, obwohl der Protagonist jetzt, glaube ich, auch Trainer geworden ist. Du kamst dann wieder nach Berlin und vielleicht noch eine Anekdote vorher, auf Trainersitzungen, Lehrgängen etc. habe ich auch mit vielen Trainern mich unterhalten und Sven Buggel. Und Sven Buggel schwärmte immer von einem Trainer und hat auch gesagt, bestimmte Sachen, die damals schon in Kornwestheim gemacht wurden, haben wir uns da unterhalten und er hat immer über einen Ralf gesprochen. Ralf, bis ich überhaupt nicht wusste, welchen Ralf meint er denn? Also ja, wir sitzen ja alle zusammen, aber welchen Ralf meint er denn? Und da hatte ich auch noch mal ein Schriftstück gehabt, das ist mir in Erinnerung geblieben, Sprinter, ich glaube, das war damals der Peter Klein in der Recovery-Phase, das also genau Standbein, Unterfersen, Fuß, dass man da schon darauf achten soll, dass die Dorsalflexion, wenn ich es richtig im Kopf noch mich erinnern kann, der Fuß eben nicht so extrem hängen bleibt, sondern ein bisschen schon dorsal flexiert wird. Und das war damals dein Bericht. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben.
Ja. Ja, wie gesagt, man kann natürlich, doch, das ist im Wesentlichen ist das richtig, aber das kommt daher, das kann ich nur, wie gesagt, auf mein Riesenprivileg und auf meinen, ich glaube nicht, dass das Glück ist, aber es ist ein Riesenprivileg gewesen, dass ich an der Sporthochschule studieren durfte mit absolut exzellenten Dozenten und ein Studium, was, oder eine Studienordnung, die damals einfach, wenn man was draus machen konnte, die Wege geöffnet hat. Und das war eben damals das bisschen Wissenschaft, was man damals hatte. dass wir gelernt haben, eben erstens mal alles zu hinterfragen und zum Zweiten das, was wir lernen, anzuwenden und nicht eben nur als reine Theorie. Das war mit das Entscheidende an der Sporthochschule. Und deswegen habe ich natürlich sehr früh auch dann, naja, ich habe ja Ende der 80er, Anfang der 90er den Lawrence Seagrave kennengelernt und da haben wir uns sehr stark ausgetauscht. Und dann war klar, dass für mich, je sauberer ein Bodenkontakt erfolgt und je kürzer der ist und je höher die Kräfte sind, die in diesem Moment, in diesen Bruchteil von Sekunden übertragen werden, desto höher muss die Geschwindigkeit sein. Und dann entwickelt man halt so Gedanken und überlegt sich das und schluckt einfach nicht immer nur irgendetwas. Das ist, glaube ich, mit einem der größten Mankos, die ich heutzutage sehe, dass man zu schnell kopiert. Aber das ist, wie gesagt, das ist wahrscheinlich die Zeit. Ne? Früher haben wir halt nichts gehabt und da gab es kein Googlen und da gab es kein Dr. Yahoo und da gab es kein was weiß ich was. Ne? Ja. Und dadurch musste man sich halt dann Gedanken machen, wie kriege ich das am besten hin und hat dann eben dadurch, aber wahrscheinlich ist das auch wieder, um das zu meinem internationalen Netzwerk, dann hat man sich halt unterhalten, ne, weil man sich bei Meisterschaften, bei Wettkämpfen, bei sonstigen Angelegenheiten getroffen hat, hat man sich halt dann ausgetauscht, wie funktioniert sowas am besten. Ne? Und dadurch ist dann halt diese ich habe ja dann sehr stark auch mit der Wissenschaft, die sich ja weiterentwickelte, ich war damals eben im süddeutschen Raum und dann waren ja so Professoren und so Leute wie Schmidt-Bleicher, Gollhofer, Dickhut, um da nur ein paar zu nennen, habe ich natürlich Kontakt gehabt und habe auch immer wieder Fragen gestellt, weil ich mich hinterfragt habe. Ne? Ich kann mich erinnern, wie ich damals damals haben wir uns auch gesitzt, zum Dr. Schmidt-Bleicher ging und da war Institutsleiter in Freiburg und fragte, die ganzen Koordinationsformen, die wir da machen, haben die überhaupt irgendeine Relevanz? Führt die zu irgendetwas oder ist das einfach nur, macht man, weil man halt das macht, aber, und dann hat er gesagt, weiß ich nicht, habe ich gesagt, ja, sehr genau, da sind wir schon mal zwei, die nichts wissen, gut, können wir das irgendwie untersuchen, und da haben wir tatsächlich dann dadurch eine Untersuchung, eine EMG-Messung gemacht, die damals sehr, sehr aufwendig war und vor allem sehr, sehr teuer war, um zu sehen, was passiert denn da eigentlich, ne, und wenn ich eben Koordinationsformen mache, gibt es diese Innovationsmuster überhaupt wieder? Tauchen die überhaupt wieder auf? Oder sind das völlig neue oder andere oder wie auch immer? Und dadurch, wie gesagt, da hat man dann sich selber fortgebildet. Ne? Man lernt ja sehr viel dabei. Mhm. Und so ist dann eben das entstanden. Und dadurch kamen dann schon sehr früh die Vorträge. Da weiß ich noch, wie mir damals der Heinz Sesselmann und der Adalbert Rosbach bei einer Fortbildung, wo ich das dann so vorgetragen habe, und gesagt, du bist aber mutig, du hättest uns nicht getraut, jetzt zu sagen. Als ich einfach so frech behauptet hat, in meinem jugendlichen Dasein gesagt habe, ja, das ist eigentlich alles verkehrt, kein Wunder, dass wir nicht schneller laufen. das hätten wir uns nicht getraut zu sagen. Gut, also wie gesagt, wenn ich von etwas überzeugt war, habe ich es versucht auch zu verteidigen, oder was heißt zu verteidigen? Nee, zu rechtfertigen, das ist vielleicht das richtige Wort, zu rechtfertigen und dazu zu stehen, so nach dem Motto, ich kann es belegen, wenn man mir das Gegenteil beweist, ist kein Problem, dann kann ich es ändern, aber solange man mir nicht das Gegenteil beweist, sondern nur sagt, das macht der und der, damit überzeugst du mich nicht. Aber das haben wir halt, wie gesagt, an der Sporthochschule gelernt. Jetzt habe ich wieder zu unserem ganz Anfangsgespräch. Ne? Das hängt halt alles irgendwo miteinander zusammen. Ne? Ja. Das vermisse ich heute leider etwas. Das finde ich schade. Und deswegen, um auch wieder auf den Sven zu sprechen zu kommen, deswegen war mir immer wichtig, diese Verbindung zu den Jüngeren, auch diese Unterstützung, und das mache ich ja heute immer im Schwerpunkt, dass ich hauptsächlich so Mentorentätigkeiten mache, dass ich, wenn man mich fragt oder wenn man mein Wissen oder mein Wissen so zu teilen und zu weil ich, man kann ja erstmal nichts mit ins Grab nehmen, das ist Nummer eins, und Nummer zwei, warum nicht, ne? Sollen sie doch neue Fehler machen, aber bestimmt nicht mehr die gleichen, ne? Die wir gemacht haben, entweder aus Unwissenheit oder aus sonstigem Grund, aber auf jeden Fall sollen die dann mit ihrer Erfahrung, und so entsteht ja übrigens auch die Trainerphilosophie, die einer hat, ne? Ja. Und die sollte nicht kopiert sein von irgendjemand, sondern sie sollte, das muss überzeugend drüber kommen, und ich kann nur überzeugend drüber kommen, wenn ich selber daran glaube und wenn ich es, wie gesagt, erklären kann, und da habe ich mich schon sehr früh an das Sprichwort vom Albert Einstein gehalten, das hat auch damals ein Professor zu uns in der Physiologie gesagt, wenn ich es nicht einem Unwissenden oder einem Sechsjährigen erklären kann, habe ich selber nicht verstanden. Ne? Mhm. Das heißt, man muss das so weit runterbrechen können, ohne Falsches und Mist, entschuldige den Ausdruck, zu erzählen, trotzdem erklären können. Ne? Weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass das jeder von der wissenschaftlichen, von der Wissensseite her versteht, also muss ich es verständlich machen. Ne?
Also absolut, das sind so viele Ansatzpunkte, die wir aufgreifen können. Tatsächlich nochmal zum Sven Buggel. Sven, viele Grüße Richtung Berlin nochmal. Und er hatte mich dann hingebracht, Ralf, das war natürlich du, Ralf Mushbahani, was da schon alles gemacht wurde und welche Beispiele er dann genannt hatte, der Sven, was du schon gemacht hast. Und der hat gesagt, wenn du was wissen willst, geh nicht zu mir, geh zum Ralf und so weiter. Aber damals konnte ich das nicht einordnen, dass du das warst und welcher Ralf. Und deswegen, das ist so die Anekdote. Und Berlin, wenn wir mal zu einem Punkt kommen, da wollte ich nochmal so bestimmte Punkte von der Trainingsphilosophie mal aufgreifen. Da war natürlich ein Mann, deswegen meinte ich, der jetzt Trainer ist, das ist Lukas Jakubczyk, den du ja dann auch als Coach betreut hast und der sich da natürlich extrem weiterentwickelt hat. Und da zitiere ich mal aus einer Zeitung dich mal, wo du gesagt hast, mit ihm damals, warum, weswegen. Und du hast dann gesagt, es gibt nichts Schöneres als eine dynamische Bewegung ohne Fehler, ja, im Sprinten zu sehen. Und das ist natürlich super spannend, ja. Wie ist denn das, wie hat sich das entwickelt mit dem Lukas?
Ja, also zuerst möchte ich einfach klarstellen, es ist immer ein Privileg, für einen Trainer, wenn er mit Athleten zusammenarbeiten darf. Wenn sie dann noch erfolgreich werden und wenn sie dann auch noch Erfolg haben, dann ist es umso schöner. Ne? Aber es ist ein Privileg. Es ist nichts, was man fordern muss, kann, soll, sondern das hat sich einfach ergeben. Damals war der Rainer Pottel, der sozusagen kurz vor dem Ausscheiden war, es war 2016 auf der Rückreise nach Rio, dann haben wir zufällig saßen wir am gleichen Flieger, also bin ich auf der gleichen Maschine gewesen, weil ich damals mit Sambia in Rio war.
Ja.
Mit dem Langzeitprojekt Sambia, ne, was ich von 2011 bis 2015 geleitet habe. Und man dachte, das ist ja Zufall. Hast du kurz Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Um was geht's denn? Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, und hat er ihm erzählt, dass er eigentlich so liebäugelt mit dem Ausscheiden, also mit seiner Pensionierung, und ich werde da auswandern. Ich habe gesagt, oh, okay, interessant. Und dann fragte er mich, ja, aber der Lukas ist noch da und der würde, und ich habe ihm schon gesagt, dass ich werde gucken, wann ich dich erreiche, und so ist das gekommen. Also zufällig, ne? Es war nichts vorbereitet und nichts irgendwie in irgendeiner Form, und wir sind, glaube ich, ganz gut miteinander klargekommen, und alles andere ist Geschichte. Ne?
Ja, absolut. Also einer der schnellsten deutschen Sprinter, unter 10-10 gesprintet, lange Jahre in der Staffel auch. Und also das ist schon, vor allen Dingen, wenn man das betrachtet, er hat ja auch dann mehrere, ich sag mal, interessante Interviews gegeben, wie er sich dann auch so verändert hat, auch von der, ich sag mal, Technik, von dem Bewusstsein dort. Und das ist schon enorm interessant.
Also Lukas ist bis jetzt einer, und deswegen, das ist das Einzige. Ich sage immer, ich bereue nichts, was ich gemacht habe. Ich bereue immer das, was ich nicht gemacht habe oder was nicht entstanden ist. Und Lukas ist mit Sicherheit einer, der hätte der Erste sein können, der unter 10 Sekunden läuft. Mhm. Er war aber leider, hatte er zu dem Zeitpunkt, er war ja verletzungsanfällig. Mhm. Und da mussten wir sehr, sehr, sehr viel, mit sehr viel behutsam. Und bis 2018 ist ja wahrscheinlich noch in vielen unvergessen, kurz bei der Staffel, der völlig unvorbereitet kam. Das war ja, also ich glaube, das wäre sein Jahr geworden. Aber wie es manchmal so das Schicksal will, es sollte nicht sein, ne? Wie man dann so sagt, weil man einfach keine Erklärung dazu hat. Ich habe das auch mehrfach, das Video dann mit Kollegen besprochen und gesagt, sag mal, siehst du irgendetwas und sowas? Und so jeder hat mir im Kopf geschüttelt und gesagt, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nichts. Also ich habe von niemandem Hilfestellung bekommen, um so einfach mal so salopp auszudrücken, weil das wirklich, das war, also es konnte sich keiner erklären, was da vorgefallen ist. Und ich glaube, Lukas am wenigsten auch. Ne? Auf einmal lag er da. Ne?
Genau, du sprichst den Staffelwechsel an, von Lukas auf Julian Reuß.
Umgekehrt, von Julian auf den Lukas.
Ah ja, Julian, ja genau, Entschuldigung, Julian auf Lukas, genau. Und da kam es zum Sturz, und da haben sich beide verletzt. Aber
und ich ordentlich glaub, verletzt. Also es genau. war nicht so eine kleine Schramme. Ne?
Ja, ja, das kann ich natürlich auch noch mich natürlich sehr gut dran erinnern, wo alle echt zusammengezuckt und mit Erschrecken das alles gesehen haben. Aber das, wie du sagtest, das ist der Sport. Das kann immer passieren und gerade eine Staffel, da sind viele Sachen, die man nicht eben so kontrollieren kann. Und es ist natürlich schade. Nichtsdestotrotz hat er sich natürlich in den Jahren dort sehr, sehr entwickelt. Vielleicht noch mal zu den Anfangspunkten, wenn wir das so jetzt sag ich mal, der neuesten Zeit mal um Lukas herum. Was für mich interessant war, wo du damals sagtest, wie kann ich etwas überhaupt als Lage beurteilen? Wo steht der Athlet, die Athletin? Und ich kann besser ihn beurteilen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn ich einigermaßen weiß, welcher Typ er ist. Ob man jetzt von die Erfahrenen von außen sieht, das ist ein sehr, sehr, er muss sehr viele schnell zuckende Muskeln haben. Oder tatsächlich guckt, was kann ich machen, um diesen Typ Muskeln wirklich vielleicht wissenschaftlich auch da herauszufinden, welche prozentuale Aufteilung er hat. Hast du das damals gemacht? Machst du das heute immer noch? Oder wie ist da Stand der Dinge?
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das sind mehrere Aspekte, die da in Betracht kommen. Und das ist eben auch die Entwicklung. Ne? Man holt sich aus der Wissenschaft oder aus dem, was die Wissenschaft bietet, guckt man, wo kann ich noch das eine oder andere rausfiltern, was mir wiederum weiterhilft. Entweder mir zeigt, ich bin auf dem falschen Weg, auf dem Holzweg, oder nee, das geht in die Richtung und dann muss man noch da und dort justieren. Ne? Und so ist dann natürlich irgendwann mal, habe ich Kontakt zu so einer Firma gehabt, die DNA-Bestimmungen gemacht. Da habe ich gesagt, das könnte bei seiner Verletzungsanfälligkeit und sowas, das ist vielleicht das könnte mir weiterhelfen, wie ich mein Training gestalte mit ihm und wie ich die Schwerpunkte setze und. Und da kam eben heraus, erstens mal, dass er eine Bindegewebsschwäche hat. Also war für mich klar, okay, jetzt weiß ich, warum er sich dauernd verletzt hat in der Vergangenheit. Und zum Zweiten, was natürlich da auch raus ist, eben diese prozentualen Anteil von schnellen, langsamen. Und also wir haben ja vier verschiedene Fasern, aber um das mal einfach zu machen zwischen schnellen und langsamen Fasern. Und dann war auch klar, welche Trainingsmittel wirken könnten und welche eben nicht, weil sie einfach vom Körper nicht als solches wahrgenommen werden, sondern eher nur eine Belastung ist, um zu belasten und dann die Gefahr einer Verletzung einfach viel zu groß ist. Ne? Wenn man eben schnell zuckende Phase hat, dann ist einfach die Ermüdung ein Faktor und die sollen so bleiben, die werden eben schnell müde, aber sie können eben innerhalb kurzer Zeit eine hohe Leistung abliefern. Ne? Das kann ein Marathonläufer, der macht das in einer anderen Art und Weise, ja. Ne? Von der reinen. Und so ist dann halt, das ist dann die ganze Trainingsstrukturierung und Gestaltung orientiert sich dann danach, wenn man sicher weiß, dass diese Information stimmt. Das muss man natürlich ein- und zuordnen können. Das ist, ne? Und so verändert, so ist dann eben, so weiß man dann, wie man das angehen muss und was man da machen muss. Also ich hole mir schon, wie ich es eben anfangs auch sagte, ich hole mir schon aus der Wissenschaft die Informationen, aber ich bin auch kritisch. Also ich schluck nicht alles, sondern ich muss es verstehen. Wenn ich es nicht verstehe, lasse ich lieber sein, bis ich es verstanden habe oder bis mir das Gegenteil bewiesen ist, dass mein Verständnis zeigt, nee, das ist Unsinn, also mache ich es dann auch nicht, egal wie viele Leute es machen oder auch nicht machen, das interessiert mich dann weniger. Und so habe ich dann das Training angepasst und schätze, dass das mit ein Grund ist, dass wir dann halt alles auf dieses Profil dieses Individuums Lukas einfach abgestimmt haben. Und das kann man mehr machen, das kostet halt immer ein bisschen Geld. Aber auch das ist, wenn ich sage Rahmenbedingungen, dann meine ich auch so Sachen. Es muss mehr, wenn schon Geld investiert wird, in Sachen investieren, die einen weiterbringen, die den Athleten weiterbringen, die das Athletentrainergespann weiterbringen, die Disziplin weiterbringen, ne? Und so weiter und so fort. Weil sonst ist es ja ausgeschmissenes Geld. Das ist wie wenn man ein Pack Lotto kauft und sagt, ja gut, irgendwo ist da der Gewinnschein drin. Ne? Deswegen kaufe ich lieber den ganzen Satz. Aber ich weiß nicht, wann da. Ne? Oder ich kaufe noch schlimmer, ich kaufe jedes Mal ein Ticket und ist immer noch nicht dabei, kaufe ich nochmal eins. Ne? Das kann man vermeiden heutzutage. Ich sage immer heutzutage, wenn mir jemand sagt, viel Glück, sage ich, nee, ich hoffe, ich brauche kein Glück. Ne?
Genau. Das ist dann natürlich auch der Ansatz, was individuell geplant werden muss. Also gerade jetzt, ich denke mal, um Gottes Willen, aber manche Trainer, die am Anfang stehen, die haben ein System, was sie von anderen gesehen haben, was sie jetzt selbst so eingebracht haben, die vielleicht noch gar nicht so hinterfragt sind, aber das System nutzen sie für die gesamte Trainingsgruppe. Und dann kommen natürlich die Leute, die vielleicht ein unheimliches Talent an oder ein Potenzial an schnell zuckende Faser haben, gegenüber die, die ein, ich sag mal, durchschnittliche Verteilung an Muskelfasern haben. Das ist, wenn das alles gleich gemacht wird, natürlich dann schwierig. Und so, ja, dass man schon damals das gemacht hat, aber heutzutage dann hinkommt und sagt, was sind die Ausgangspunkte? Wie kann ich das überhaupt machen? Ich muss ja erstmal wissen, wo steht der denn? Und das ist, für mich war das sehr, sehr interessant.
Ja. Ja, gut. Also, wie gesagt, normal. Das ist aber diese Ausbildung. Ich kann immer wieder noch drauf zurück. Das ist ein sehr großes Privileg. Ich lese ja auch heute immer noch sehr, sehr viel. Jeden Morgen eigentlich gucke ich, was so irgendwo, lese ich meistens so einen Artikel oder gucke ich, was irgendwo erschienen ist, was irgendjemand veröffentlicht hat oder sowas. Und ich muss manchmal schon, muss ich ganz ehrlich sagen, schmunzeln, wenn ich dann höre, was dann veröffentlicht wird und so nach dem Motto, das ist der letzte Schrei. Und ich dann zum Beispiel, weil du sie vorher erwähnt hast, dann irgendwann bei einem Gespräch oder beim Telefonat mit der Lena sage, der heute Morgen einen Artikel gelesen, der verkauft einer den letzten Schrei, das habe ich vor 45 Jahren an der Uni schon gelernt. Und ich weiß nicht, was da neu dran ist. Aber nicht, weil ich es nicht weiß, heißt das, dass es neu ist. Ne? Und aber das ist eben die Gefahr heute, ne? Dass man entweder übernimmt, dass man schnellgläubig ist, dass man nicht mehr kritisch unterscheiden kann zwischen was stimmt, ne? Oder was ist ein guter, was ist ein schlechter Artikel und so weiter und so fort. Aber das mussten wir damals, also das war mit eine ganz entscheidende, tragende Säule in unserer Ausbildung, dass wir eben einfach, weil man sich auch die Informationen ja viel mühsamer zusammenklamüstert hat, die war ja nicht so am, ne, im Englischen am Fingertipp. Mit einem Tick-Tick auf dem Bildschirm habe ich alles, was ich will. Und heute mit der künstlichen Intelligenz geht es ja noch schneller. Ich nutze ja auch, ne, dass ich sage, hier, vergleich mir mal das und das, aber ich muss die richtigen Fragen stellen. Wenn ich die falschen Fragen stelle, dann kommt auch die falsche Referenz, dann ist das Schwachsinn, was da rauskommt, obwohl es künstliche Intelligenz ist, ne? Aber die ist auch nur so intelligent, wie ich selber bin. Das heißt, wenn ich die falschen Fragen stelle, dann kriege ich auch die falschen Antworten, ne? Und nicht, weil es dann von der KI kam, dass es dann richtig ist, ne?
Absolut, absolut, genau. Und wenn man ein bisschen in die Tiefe reingeht, jetzt, ich sehe, also wir haben so viel Potenzial, uns zu unterhalten, aber so bestimmte Sachen, die wir jetzt mal rausgreifen, was mir damals nochmal aufgefallen ist, ich habe natürlich mir Notizen gemacht, zum Glück habe ich die alle noch. Hast du damals gesagt, Beschleunigung, testende Beschleunigung und immer wieder dieses Monitoring und dass Fehler in der Technik, in Topspeed, in der Topspeed-Phase meistens schon in der, oder die resultieren in der fehlerhaften Beschleunigungsphase. Und du hast dann diesen 10-Stride-Test avisiert, dass man also sagen kann, was kann ich dort machen, um diese Fehler, die dort in der Topspeed-Phase sich einschleichen, zu verhindern. Kannst du das mal ausführen nochmal, bitte?
Ja, also wie gesagt, ausführen würde ja vielleicht sehr viel Zeit.
Genau, richtig.
Ja. Aber zumindest die wichtigsten Punkte. Ja, natürlich. Also der Sprint definiert sich ja, ich will ja in möglichst wenig Schritten, aber in möglichst schnellen Schritten. Also ich will die definierte Strecke von 100 Metern, um das mal als Beispiel zu nehmen, die verändert sich ja nicht. Die bleibt. 100 Meter bleiben, wenn sie richtig vermessen sind, bleiben sie 100 Meter. So. Aber die kann ich ja entweder langsamer oder schneller bewältigen. Und ich will sie ja, wenn es geht, möglichst schnell bewältigen. Und die Schrittlänge und die Schrittfrequenz sind nun mal zwei Parameter, die die Geschwindigkeit mitbestimmen. Entscheidend ist, dass ich in diesem kurzen Zeitraum eben zuerst mal bei der Beschleunigung Kräfte übertragen muss. Das heißt, ich muss Kraft gegen einen Widerstand, den Boden, so übertragen, dass er meine Masse beschleunigt. Anders geht das nicht, ne? Das ist ja Physik, das ist simple Physik. Und, und die muss so wiederum gestaltet werden, dass ich in diesen Winkeln beschleunige, wie sie notwendig sind, um eben die bestmögliche Kraftübertragung zu haben. Also wie gesagt, ich drehe mich jetzt im Kreis. Ne? Und da ist eben entscheidend, dass ich eben deswegen die 10 Meter, weil das einen Rückschluss auf die Beschleunigung von Anfang an, das heißt auf diese, in Englisch diese Drive, also diese Phase, in der ich aus der Ruhestellung in die Bewegung komme. Und da ist es, um die Masse zu beschleunigen, weiß man oder sollte man wissen, dass das über den Körperschwerpunkt geht, weil der Körperschwerpunkt, ne, das Zentrum aller, was auch immer, ne, Winkeln und von dieser Masse eben der Mittelpunkt ist. Den muss ich beschleunigen, um den geht's. Und da muss ich dann, was ich da eben an Bremskräften dann habe statt beschleunigende Kräfte, weil da ist ja auch, wenn ich die Kraft ist ja zuerst mal langsam, ist ja nicht schnell, aber Kraft zu Schnellkraft umzusetzen heißt, ich muss mich in Bewegungs- und Zeitmustern so bewegen, dass ich eben, wie gesagt, diese Massebeschleunigung da ist, deswegen sind diese 10 Meter eine Entscheidung. Das heißt, wenn ich diese 10 Meter mit weniger Schritten und in einer geringeren Zeit, dann habe ich Zeit gewonnen. Ich habe ja für die Beschleunigung, für die Gesamtbeschleunigung habe ich ja nur 3 bis 4 Sekunden Zeit. Danach komme ich in die fliegende Phase, da habe ich noch weniger Zeit, da habe ich 2 bis 3 Sekunden. Also muss ich in den ersten 7, 8 Sekunden so weit wie möglich kommen. Und deswegen, wenn man das am Weltrekord vom Usain Bolt nimmt, der ist in den ersten 8 Sekunden, der hat seine Höchstgeschwindigkeit bei 86,5 Meter gehabt. Da wären die anderen, hätten da schon längst ein Ausdauertraining angefangen. Ne? Und deswegen, dass er eben in diesen 8 Sekunden kam er dann eben halt so weit, dass er eigentlich nur noch mit 3 Schritten war im Ziel. Also hat er eigentlich, der hat alles über die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit geregelt, da kam er eben mit möglichst wenig, deswegen konnte er auch die 100 Meter in knapp unter 41 Schritten laufen. Mhm. Also da sieht man wieder den Zusammenhang. Ne? Und wenn man das mal verstanden hat und wenn man das physikalische Prinzip dahinter verstanden hat und wenn man das wiederum mit Bewegung, also mit Bewegungsmustern und mit Zeitmustern verbinden kann, ja, dann ist klar, was gemacht werden muss. Ne? Und es ist eigentlich relativ einfach, man muss es nur verstehen, und dann kann man es auch umsetzen. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie man was umsetzen kann. Man kann dann wiederum Fehler mit Zeitmustern machen. Deswegen bin ich jemand, der nicht so sehr so schnell zum Beispiel dieses Schieben von diesem, wie beim, ne? Da sagen, ja, der, guck mal, die Bobfahrer. Ja, nur der Bob, der rutscht. Dein Ding rutscht da hinten nicht. Deinen Schlitten, den du da aufgebaut hast mit was weiß ich wie viel, 100 Kilo, Den kannst du vom Fleck nicht bewegen. Wogegen den Bob, wenn du den antippst, dann schießt da schon den Buckel da, das Gefälle darunter. Das heißt, das ist doch gar nicht das Gleiche. Der hat 200 Kilo, das ist richtig. Aber wenn ich die richtig treffe, dann rutscht der schon allein durch die Tatsache, durch den geringen Reibungswiderstand, schießt der ja nach vorne weg. Da muss ich höchstens noch gucken, dass ich da rechtzeitig reinkomme, sonst fährt er ohne mich weg. Ne? Und das ist eben das, was man verwechselt. Das heißt, man denkt dann immer, ah ja, guck, 200 Kilo Bob, also mache ich 200 Kilo auf diesen Schlitten und schieb den. Ja, aber das ist eine ganz andere Bewegung. Ich bin dann so langsam, dass ich Zeitmuster, dass die mir den Bewegungsablauf verändern. Und wenn sie mir den Bewegungsablauf verändern, das heißt, dann haben sie mir mein Bewegungsmuster verändert. Also kann ich ja nicht mehr in einer möglichst kurzen Zeit einen möglichst großen Raum überwinden. Also geht das auf Kosten der Zeit. Und diese Veränderung, die schleppe ich dann mit. Warum soll im Training nachher unter Stress oder im Wettkampf noch mehr unter Stress und unter Wettkampfstress und Erwartungsstress und was weiß ich was für ein Stress noch, wo soll dann die Zeit herkommen? Wenn ich das so trainiert habe, ich kriege nur das raus, was ich trainiert habe. Ich kriege nichts anderes. Das ist kein Hokuspokus.
Mhm. Absolut.
Und das vielleicht absolut. So einfach mal in Versuch, ja. In Kürze, auch da ja. Wieder meinem Prinzip treu, ne? Wenn ich das nicht ja. In Kürze erklären kann, dann habe ich selber nicht Kraft.
Absolut. Nichtsdestotrotz gibt es so viele Ansatzpunkte. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen, damit dein Wissen, dein exzellentes Wissen natürlich auch dann nochmal in die Tiefe gegangen wird, etc. Bei Exzellenz sind wir natürlich Excellence on Track. Man sieht das. Du hast eine, ich sag mal, Sport, Speed oder Consulting-Firma Excellence on Track. Allein der Name ist auch schon richtig sehr, sehr gut. Was ist so der Kern? Das ist für Sportler, für Coaches, wo du dein Wissen als Consultant dort überträgst. Vielleicht, wenn du da noch mal etwas zu erzählen könntest.
Ja, ganz kurz. Das hat ja, wie gesagt, auch eine längere Geschichte. Ich habe ja sehr früh, wenn ich nicht der Einzige bin, bin ich einer der ganz, ganz, ganz wenigen, die wahrscheinlich in der Leichtathletik freiberuflich oder wie wir es im Englischen schon self-employed überleben ja. Kann. Ne? Also ohne unbedingt gleich finanzielle Schwierigkeiten zu bekommen. Das liegt, wie gesagt, in der Ursache liegt in mich nach meinem Studium ständig neu erfinden zu müssen. Ne? Also das ist alles, das ist ein Zusammenhang. Das ist eigentlich ein roter Faden. Und irgendwann habe ich natürlich gesagt, okay, das, was ich erfahren durfte, was ich erfahren konnte, was vielleicht ein Riesenprivileg war, ist es gut für nachfolgende Generationen einfach zu teilen. Das kann ich mal am besten, wenn ich wenn ich mir niemand da reinquatscht. Ne? Ich habe natürlich bei vielen Weiter- und Fortbildungen mitgeredet, aber da wird schon einem so ein bisschen der Rahmen vorgegeben, oder? Ne? Mhm. Und das habe ich gesagt, da kann ich es mal so machen, wie ich mir vorstelle, dass das für Trainer interessant sein könnte. Ja. Und das Excellence on Track, der Name, zuerst hieß das, habe ich mir rebranded, wie man im Englischen so schön sagt. Ich hatte ja so als Athletic Solution. Ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe eine Lösung für in der Leichtathletik, also für jede habe ich eine Lösung, aber dann habe ich gedacht, das ist verbraucht. Und das Excellence on Track ist entstanden, das ist eine Doppeldeutigkeit. Das heißt also, diese Excellence, ne, also diese Leistung ist auf dem richtigen Wege. Mhm. Oder eben, ich bin auf dem richtigen Weg. Ne?
Ja. Ja,
und diese Doppeldeutigkeit habe ich eigentlich ganz nett gefunden und habe gedacht, gut, und damit teile ich oder versuche ich zumindest das zu teilen, egal ob das jetzt rein Philosophien sind, ne? Trainingsphilosophien sind, die man eben aufgrund dieser langen Erfahrung und dieser langen Jahre und dieses internationalen Netzwerks halt hat. Und das könnte vielleicht von Nutzen sein für irgendjemand. Oder eben dann die reinen Weiterfortbildungen und Ausbildung, weil ich mache ja immer noch für den Weltverband, bin ich immer noch einer der Autoren.
Ja.
Wir haben ja 1989 angefangen, diese weltweite Traineraus- und Fortbildung aufzubauen, weil ja 75% der Mitgliedsverbände ja alle Entwicklungshilfeverbände sind. Also die haben keine Struktur. Das heißt, die erfahren auch keine Weiterfortbildung, keine Ausbildung, keine Weiterentwicklung. Und dafür hat der Weltverband dann eben extra dieses International Cooperation, es hieß damals Development Department und heißt jetzt International Cooperation. Und da ist dann zufällig ein Deutscher dran gekommen, der in Bayreuth an der Uni war, der Björn Wangemann, und der hat sich dann sein Team zusammengesucht. Und warum er dann auf mich gekommen ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Habe ich ihn noch nie gefragt. Aber wahrscheinlich, weil ich da schon international für das Auswärtige Amt und für das damalige NOK schon so Kurzzeitmaßnahmen gemacht habe. Ich vermute mal, dass es daher kommt. Und da er Deutscher war, hat er natürlich zuerst seinen eigenen deutschen Netzwerk gesucht, und wir sind immer noch eine sehr internationale Truppe, und ja, und dann dadurch, das hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, natürlich weiterhin mein Netzwerk auszubauen und eben dann auch den weiteren Kontakt, die Pflege, die Nachhaltigkeit, die wird ja oft an die wird nicht gedacht, ne? Sondern es wird immer nur der Lehrgang, die Weiterbildung und was danach, so nach dem Motto, ne? Und da habe ich gedacht, das ist eine Lücke, die könnte man eigentlich ganz gut schließen. Und so ist das entstanden. Also das, wie gesagt, wieder in ein paar Worten einfach nur schnell skizziert.
Ja, unheimlich spannend, sehr gut. Also wir vernetzen das auch alles in den Shownotes, im Podcast, dass ihr auch dann darauf zugreifen könnt, auch Instagram. Die Lena, die war ja bei uns auf dem Speed Summit und die hatte das auch getragen und die wurde schon angesprochen, Excellence on Track, wow, Swiss und so weiter von internationalen Gästen. Und da möchte ich dich natürlich auch einladen, wenn du die Zeit findest. Das wird nächstes Jahr, wir sind schon voll in der Planung, 2025. Es ist wahrscheinlich immer im letzten Quartal oder September, Oktober, das ist so der beste Teil. Und wenn du mal irgendwo hier in Deutschland bist, also bist du auf jeden Fall schon mal eingeladen als Speaker. Würde ich mich natürlich freuen. Oder wir machen mal ein International Speed Summit, vielleicht so Mittlerer Osten, wo es so schön warm ist, oder so Dubai, Katar oder sonstiges. Ne?
Das ist ein Teil auch dieser meiner Tätigkeit, ist eben auch da in diesen, vor allem in diesen Ländern, Ländern, die vielleicht, ich sag mal, sportlich noch in der Entwicklung sind, da eben auch so Sachen, weil entweder sind meistens die Finanzen da und das fehlt nur noch das Know-how, um das dann einfach auf die Beine zu stellen. Oder umgekehrt ist es für die Region einfach wichtig. Und dann sind da entweder Regierungen, NOKs, Verbände, die dann doch sagen, ja, warum eigentlich nicht? Das können wir, weil das ja immer alles relativ ist. Ne? Da sind ja der teure Posten sind dann letztendlich nur die Referenten. Alles andere vor Ort ist unter Umständen manchmal billiger als bei uns, ne? Weil man im Entwicklungshilfeland ist, da kostet eine Saalmiete eben nicht wie bei uns, was weiß ich, ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Euro, sondern man hat es tatsächlich mit 100 Euro erledigt, ne, sozusagen. Also da mit Sicherheit, also dieser Aspekt der internationalen Speed Summit, das habe ich mir auch schon lange überlegt, weil ich hatte ja einen Kollegen, der mittlerweile ja leider vor einem Jahr, etwas über ein Jahr verstorben ist, der Wolfgang Ritzdorf aus Köln. Und der hatte ja mal auch dieses Hochsprung-Meeting immer gemacht und innerhalb dieses Hochsprung-Meetings hat er ja immer dann noch diesen Hochspruch-Summit gemacht. Und da war ich auch schon ein paar Mal eingeladen, aber auch so, weil wir uns auch freundschaftlich, wir kannten uns, er war ja auch in diesem Editorenteam vom Weltverband und wir kannten uns von der Sporthochschule, er war ja nur gerade 2 Jahre älter als ich, ne? Also gegen Ende seines Studiums kam ich an die Sporthochschule. Er ist ja dann an der Sporthochschule geblieben als Dozent, ne? Und hat dann eben weiter seine Trainertätigkeit gemacht und hat dann eben dieses Hochsprungzentrum da. Und da habe ich mir eben schon ein paar Mal gedacht, das könnte sowas sein, wo vielleicht auch sogar mal übertrieben gesagt so eine rotierende Sache ist. Ne? Man macht es ja. mal da ja. und irgendwann landet man dann wieder in Deutschland oder was weiß ich, da kann man sich dann die Formate ja. ausdenken. Aber das, glaube ich, wäre mit Sicherheit etwas, was interessant wäre, auf jeden Fall, ja.
Ja, herzlich gerne. Dann bin ich sofort dabei. Auch das war schon im Hinterkopf. Das müssen wir mal weiter ausformulieren. Ja. Klasse.
Ja. Gerne, jederzeit. Wie gesagt, ja, ich suche ja immer Leute, die nahe das weitermachen. Ich habe immer gesagt, ich will mein Handicap im Golf verbessern, aber für brauche ich Zeit.
Ja, genau, richtig. Ja. Das werden wir machen, wirklich. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Gut, dass ich das noch erwähnt habe. Herzlich gerne. Ralf, wir nähern uns natürlich, wir sagen immer so der Zielannahme, den Zielstrich hier und deswegen so 2 Sätze oder 2 Fragen, die dann natürlich anschließend nochmal kommen, ist für die jungen Coaches ist es immer interessant, mal vielleicht zu hören, aus deiner Historie, was siehst du im Training, im Coaching-Bereich oder in der Wettkampfvorbereitung ganz anders als damals? Was würdest du heute ganz anders machen als zu deinen Anfängen? Gibt es da was?
Ich würde nicht sagen ganz anders, aber man muss sich doch anpassen. Wie gesagt, die Entwicklung geht weiter. Man muss also auf jeden Fall die Entwicklung wahrnehmen. Man muss offen sein für vieles. Das heißt, um eben dann nachher auch das, was wirklich ein Mehrwert und ein Mehrwissen ist, um den Mehrwert zu schaffen, den zu integrieren und in die Trainer. Und das, was ich damals nicht wusste, konnte ich ja nicht anders machen. Ich habe mal bei einem Referat gesagt, ich weiß auch nicht, wieso mir das eingefallen war damals, aber da sagte ich, ich fange zuerst mal an, ich entschuldige mich bei all den Athleten, die ich früher trainiert habe. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, wären die besser gewesen. Ne? Ja. Und diesem Aspekt, den muss man immer offen sein, sonst darf man das eigentlich nicht mehr machen. Das ist ein Privileg, sowas machen zu dürfen und zu können. Und es ist kein Muss. Also und so muss es bleiben.
Ja, sehr gut, dankeschön. Und das andere ist immer, wo wir, ich sag mal, Empfehlungen, kannst du irgendwas im Bereich für Coaches, Bücher, Kurse oder Lehrgänge oder sonstiges empfehlen, wo du sagst, das ist interessant, guckt euch das mal an. Oder Personen, die das irgendwo nach außen sehr, sehr gut machen. Kannst du da was empfehlen?
Ja, natürlich, da gibt es viele. Da gibt es auch meinen sehr geschätzten Kollege, der Dan Path. Ich verteidige nicht alles, was Altes macht, aber was Dan schreibt im Vergleich zu seinem ganzen Team, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also er hat ähnlich wie bei mir, das ist ja einer, der noch vor mir da war, also der hat mich auch irgendwo geprägt. Ne?
Ja.
Man ist immer in dieser Szene, ich sage immer, da oben ist die Luft dünn, aber da ist Platz. Ne? Unten ist die Luft dicke und da ist kein Platz. Ne? Also insofern, daher kennt man sich auch. Und es ist wichtig, also alles das, was da alt ist, hat sehr, sehr interessante, grundsätzlich eigentlich, ich habe einen Kollegen, der mit Peter Thompson, der ist auch ein oder 2 Jahre älter als ich, der veröffentlicht immer wieder auch so Analysen. Also ich bin der Meinung, man sollte immer offen, einfach mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gehen und dann ergeben sich diese Sachen. Ne? Also und dann auch, wie gesagt, sehr kritisch alles zuerst mal. Alles sehr kritisch zuerst mal sehen. Immer das Warum fragen. Warum? Und nicht immer was.
Ja.
Ich habe immer einen Vortrag gesagt. Ich werde immer um das Was gefragt. Nie hat mich jemand gefragt, warum ich irgendetwas tue, weil wieso ich das vorschlage. Das ist doch viel interessanter, damit man eben seine eigene Philosophie, man sollte und darf nicht etwas einfach übernehmen, sondern wenn man es übernimmt, dann muss man überzeugt sein und muss es, wie gesagt, verstanden haben. Und dann, deswegen gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wie gesagt, der Dan Pfeff veröffentlicht immer wieder, weil da gibt es den Pickering, der hat auch wieder sehr, sehr gute Artikel über ganz gewisse Dinge, Entwicklungen auch. Da gibt es meinen Kollegen in Australien, Cliff Mallett, der an der Uni, an Queensland University sehr lange gearbeitet hat und jetzt auch, weil wir im gleichen Alter sind, wenn man in so öffentlichen Berufen ist, dann wird man halt pensioniert. Ne? Und der hat sehr viel veröffentlicht, gerade in dieser Verbindung vom Coaching, Coachesverhalten, Lernverhalten. Also wie gesagt, es gibt einige, die sind mir jetzt relativ schnell eingefallen sind. Ne?
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und zum Schluss hin, wie sieht deine aktuelle Projektierung aus, dein neuestes Projekt, wenn du was darüber sagen darfst oder was für uns natürlich dann auch spannend ist dann?
Ja, also wie gesagt, momentan bin ich dabei. Ich habe mit den neu in Indien neu kreierenden Akademien, habe ich da eine, die ich jetzt beratend zur Seite stelle. Mich hat Singapur wieder gefragt, nachdem ihnen da das sie keinen technischen Direktor haben und das ein bisschen alles aus dem Ruder gelaufen ist. Ich war ja 5 Jahre in Singapur nach der Schweiz. Haben sie mich gefragt, ob ich ihn da nochmal unter die Arme greifen kann. Das sind so zwei, Südafrika mit der Neustrukturierung der gesamten Trainerausbildung. Das sind so 2, 3 Dinge. Und da habe ich auch schon genug zu tun. Also viel mehr kriege ich zeitlich gar nicht mehr hin. Ne? Und weil ich ja hier immer noch Athleten betreue, aber ich hoffe, dass sich weitere so gute Trainer wie der Sven entwickeln, dann kann ich immer weniger machen.
Also erstmal herzlichen Dank, dass du den Kern...
Und die Lena natürlich, die darf ich nicht vergessen. Die macht einen sehr guten Job.
Liebe Grüße an Lena und Sven auf jeden Fall. Und natürlich warst du der Kristallisationskeim und deswegen, Ralf, herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier in unserem Podcast zu sprechen. Und ich denke, es war wirklich ein Fundus an Erfahrung, was natürlich in der Zeit jetzt wir nur ankratzen konnten. Aber ich denke mal, das sage ich auch bei dir wirklich als Fundament, dass wir das nochmal machen. Und danke erstmal und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen und wünsche dir erstmal alles, alles Gute und bei deinen Projekten und bei deinem Leben erstmal bis dahin. Danke, Ralf.
Ich danke dir, ich danke euch, wie gesagt, für euer Interesse und jederzeit, immer wieder, kein Problem.
Danke nochmal. Ja, Felix, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ralf Mushbahani, Weltreisender in Sachen Speed, Sprint, Leichtathletik, Athletik. Und er hat auch sehr, sehr viel Verdienste im Aufbau, Sprintteams, Athletikteams in anderen Ländern. Also fantastisch, muss man wirklich sagen.
Auf jeden Fall. Ja, ich fand es mega spannend auch. Du hast nicht zu viel versprochen. Die ganzen Stationen auch hier wieder international gesehen, ne, was das für ein unglaublicher Erfahrungsschatz ist, den er mitgebracht hat aus diesen Ländern. Also und was für ein unglaubliches Asset das ist, wenn man diese ganzen Erfahrungen dann mit einbringen kann. Das ist unglaublich.
Definitiv. Und das ist ja das Spannende, was wir hier machen, wo man sagt, diese Stories dürfen nicht verloren gehen. Die muss man jetzt mal rausbringen. Und er war damals der jüngste Bundestrainer. Also, wo es wirklich noch gar nicht so natürlich war, dass man, ich sag mal, ab einem bestimmten Alter Bundestrainer wird.
Ja.
Klasse. Auch mit seinem damaligen Verein, hauptamtlich tätig. Sehr, sehr gut. Auch die Tendenz, das müssen wir auch mal aufnehmen. Wie können wir professionell Leistungssport machen? Wo gehen wir dorthin? Auch diese Diskussion war ja sehr, sehr interessant. Also das
ist ja, absolut
spannend. Ja, Felix, das war wirklich klasse. Was gibt's noch in der Welt der Schnelligkeit?
Ja, die Frage hoffe ich, dass du mir die beantworten kannst.
Ja, es gibt so vieles. Alle stürmen los, alle haben die Pläne für das nächste Jahr schon drin. Aber jetzt, wenn wir natürlich auch sagen, was ist denn los im Mannschaftssport? Wir müssen eine Rubrik wieder rausholen. Bundesliga.
Stimmt, ja klar,
es ist so viel
wieder los.
Aber ich frag mal, weißt du, wer an erster Stelle steht und mit wie viel km/h?
Ich weiß es nicht tatsächlich.
Es ist Gerrit Holtmann, VfL Bochum.
Okay, ich hätte jetzt mit viel gerechnet, aber damit tatsächlich nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich habe diese Saison, seit die Saison läuft, ich glaube, wir sind mittlerweile in Woche, wo sind wir denn eigentlich mittlerweile? 11 oder so? 12? Ich weiß gar nicht, oder 10.
Genau.
Aber ich hab kein einziges Spiel gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, wer gerade überhaupt in der normalen Tabelle schon vorne ist.
Ja,
deswegen verzeih mir, dass ich gerade.
Wir gucken ja sowieso nur auf den Sprint, auf den Speed und so weiter. Und deswegen.
Sowieso.
Bei uns. Einige Vereine, Bochum ist auch relativ nah. Und dann jetzt kommt's. Ja. Er ist ja nicht bekannt, muss man ja wirklich sagen.
Nee.
Gerrit Holtmann, 36,74
km/h. Wow, das ist schon nicht wenig.
Gut, und wenn man die anderen sieht, Conte, Heidenheim, 36,67, Openda, 36,64, Ngumu, 36,53, Alfonso Davis. Und dann kommt Adeyemi erst und die Mannschaft, die führt mit den Sprints, Anzahl der Sprints zusammengerechnet, ist Leverkusen vor Kiel.
Krass, Kiel,
Das nochmal ganz dahingehend. Und ja, es ist also Schnelligkeit, da tut sich ja eine Menge. Also wir wollen gar nicht auf den Kampf Tyson gegen, wie heißt der, Paul eingehen, aber
ja, manche
schnelle Schläge kann Tyson noch und Hut ab, dass das alles passiert ist. Ist natürlich eine große Gage da reingeflossen. Aber so what, wir wollen natürlich den Sport unterstützen, die hier echt harte Arbeit leisten und gar nicht mal so im Vordergrund stehen. Und da werden wir demnächst auch nochmal weiter in die Tiefe gehen. Aber es geht ja auch darum, den Sport an sich nach vorne zu bringen. Und deswegen finde ich auch so nach wie vor Netflix, solche Serien, Sprint. Ich habe sie noch nicht ganz gesehen, aber das ist auch immer sehr, sehr interessant, weil doch ein Einblick von den Coaches auch.
Ich wollte gerade sagen, ja, es gibt einen guten Einblick, ja.
Ja. Ja, und deswegen diese Reihe, diese Folge war auch schon sehr intensiv und wir wollen auch gar nicht so in die große, ausschweifende Rede hier gehen. Deswegen, was haben wir für Empfehlungen? Die erste habe ich schon genannt, Netflix Sprint. Dann haben wir gemeinsam schon besprochen, eine totale Empfehlung, wir verlinken das hier, ist, schaut euch Excellence on Track an. Dort könnt ihr ja sehr, sehr viele Sachen auch rausholen. Ihr könnt, dort steht auch, wie ihr den Ralf Mushbahani kontaktieren könnt. Wie gesagt, die Lena haben wir im Speed Summit auch gesehen. Und ja, super interessant. Dann genau, sind wir natürlich rein. Ja, dann sind wir natürlich schon Richtung der Speed Summit 2025. Da läuft auch alles auf Hochtouren. Das ist bisher ein, ich sag mal, Non-Profit gewesen, sehr, sehr viel ehrenamtlich da reingesteckt worden und ja, in der Nachbereitung, boah, nochmal viel getan, aber da sind wir dran. Speed Summit Shirts gibt es und wir haben einen neuen Premium-Partner, Felix.
Ja, Thomas, wir haben einen neuen Premium-Partner und zwar ist das, Trommelwirbel,
SPL Premium Nutrition.
Absolut.
Was machen die denn?
Magnesium. Ich kann das sagen, weil für mich ist das nämlich super wichtig, auch in meinem Beruf. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Thomas, ne? Magnesium.
Definitiv. Und warum ist Magnesium so wichtig? Magnesium ist unheimlich wichtig. Also wenn ich irgendwie ein Supplement nehmen könnte, auf einer einsamen Insel hin müsste und eins mitnehmen müsste, wäre es Magnesium. Es sind 600 verschiedene biochemische Prozesse. Es ist wichtig für den Schlaf, es ist wichtig für die Energieproduktion, es ist wichtig für die Proteinstruktur. Immunsystem. Also da freut es mich natürlich, dass wir so eine Grundlage geschaffen haben. Verlinken wir auch. In Absolut. Den nächsten Monaten, Wochen kommt auf jeden Fall nochmal mehr Info. Deswegen Dankeschön, Premium-Partner SPL Premium Nutrition. Felix, Dankeschön, intensiv. Und weiter geht es. Bleibt schnell. Bis dahin. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.